Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute die Gelegenheit habe, ein paar Gedanken zu 1. Korinther 13 weiterzugeben. Wenn wir aber jetzt den Text lesen wollen, dann würde ich bitten, dass wir zur Ehre Gottes und von diesem Text aufstehen. Ich beginne zu lesen in Kapitel 12, Vers 31. Ihr bemüht euch um die größeren Gaben, dann zeige ich euch einen Weg, der weit besser ist. Wenn ich die Sprachen von Menschen und Engeln sprechen könnte, aber keine Liebe hätte, wäre ich ein schepperndes Blech, eine lärmende Klingel. Und wenn ich weissagen könnte und alle Geheimnisse wüsste und jede Erkenntnis besäße und wenn ich alle Glaubenskraft hätte und Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, wäre ich nichts. Und wenn ich meinen ganzen Besitz zur Armenspeisung verwendete, ja, wenn ich mich selbst opferte, um verbrannt zu werden, aber keine Liebe hätte, nützte es mir nichts. Liebe hat Geduld. Liebe ist gütig. Sie kennt keinen Neid. Sie macht sich nicht wichtig und bläht sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos und sucht nicht sich selbst. Sie lässt sich nicht reizen und trägt Böses nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt und hofft immer. Sie hält allem stand. Die Liebe wird niemals aufhören. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Sprachenrede wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es nicht mehr geben. Denn wir erkennen und weissagen nur unvollständig. Wenn aber das Vollständige kommt, wird das Unvollständige beseitigt werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich das Kindliche ab. Jetzt sehen wir wie in einem blank polierten Stück Metall nur rätselhafte Umrisse, dann aber werden wir alles direkt zu Angesicht bekommen. Jetzt erkenne ich nur Teile des Ganzen, dann werde ich alles erkennen, wie auch ich völlig erkannt worden bin. Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei werden bestehen bleiben. Aber die größte unter ihnen ist die Liebe. Folgt also dem Weg der Liebe und bemüht euch um die Geistesgaben. Amen. Ich bedanke mich, dass Sie aufgestanden sind. Wenn wir diesen Text vor uns haben, dann denken wahrscheinlich die meisten an Hochzeiten oder irgendwas, weil das ist der Text, der zu Hochzeiten gepredigt wird. Aber darüber will ich heute nicht predigen. Und zwar gibt es keine Hochzeit auch. Und mir ist zumindest keine bewusst. Die Frage, die ich stellen will, ist, sind Sie schon mal mitten in der Arbeit oder beim Gedanken durch irgendjemand oder irgendetwas unterbrochen oder herausgerissen worden? Ich kenne das, das ist ganz schön ärgerlich. Als unsere Kinder noch klein waren und sie mich kurz nach dem Abendessen, wir hatten gerade gegessen, wenn ich dann am Schreibtisch mit irgendwelchen Vorbereitungen saß, irgendwelchen Gedanken nachging und dann kam sie rein, Papa, ich habe Hunger, was kann ich essen, aus meinen Gedanken gerissen habe, dann hatte ich ab und zu schon Schwierigkeiten, meine Beherrschung nicht zu verlieren und freundlich zu antworten. Aber das kennen Sie sicherlich auch. Aber dann gibt es auch noch eine andere Art von Unterbrechung. Man ist wirklich in den Gedanken und dann wird man unterbrochen, weil man plötzlich erfährt, ah, dein Neffe hat gerade, die haben gerade ihre Barbie bekommen. Oder, Sie kennen das bestimmt auch, ich kann mich bei der Arbeit erinnern, wenn es dann im Nebenraum plötzlich richtig jubelt und ich denke, was ist los? Und dann reißen meine Mitarbeiter die Tür auf und sagen, bei der Weltmeisterschaft irgendwas ist großartig, Deutschland hat wieder ein Tor geschossen. Dann denkt man, ja, positiv Unterbrechung, das ist ganz toll. Und dann gibt es noch die Unterbrechung, man hängt einem Gedanken nach, man geht ganz genau durch im Gedanken und plötzlich kommt ein völlig anderer Gedanke in den Sinn und der bringt einen auf einen ganz anderen Weg. Und genau um so eine Unterbrechung handelt es sich bei dem Text heute. Jetzt fragt man sich natürlich, wo kommt es da zu einer Unterbrechung? Der ganze erste Korintherbrief, in dem wir natürlich das Kapitel 13 lokalisieren können, ist dadurch entstanden, dass die Korinther, eine Gemeinde, die Paulus gegründet hat, Paulus irgendwann einen Brief geschrieben haben und ihm viele Fragen gestellt haben. über alles Mögliche, was die Gemeinde betrifft und so. Aber ganz besonders, eine Sache, die hat sie besonders interessiert, das war die Sache mit den Geistesgaben. Gaben des Heiligen Geistes, die er wirkt. Und da ging es denen insbesondere natürlich um Zungenreden, es ging um Weissagung und da sie in Griechenland waren, ging es auch noch so um die höhere Erkenntnis, also die Gnosis. Also ihnen ging es einfach darum, was gibt der Heilige Geist an ganz tollen, wunderbaren Sachen. Und Paulus hat dann in Kapitel 12 gesagt, okay, dazu schreibe ich euch was. Ich werde das nicht unbeantwortet lassen, was ihr mir da gefragt habt. Und dann redet er in dem 1. Korinther 12 über die Geistesgaben und er redet über Zungenreden, über Weissagen, über alle möglichen Dinge und behandelt es auch ganz ausführlich. Und dann plötzlich kommt ihm ein völlig anderer Gedanke in den Sinn und das ist der Vers 12,31 und deshalb muss man eigentlich mit 12,31 anfangen. Da kommt er plötzlich, er sagt, jetzt fällt mir gerade noch ein Weg ein, das ist alles viel besser. Und so beginnt dieses Kapitel 13 mit einer im Prinzip Unterbrechung von einem großen Gedanken. Er wird fertig mit diesem Gedanken, über den wir heute reden wollen, über das Kapitel 13, er redet von dem besseren Weg, von der Liebe. Er hört auf und sagt in Kapitel 14, und jetzt kann ich gleich wieder ganz nach hinten gehen, folgt also dem Weg der Liebe und dann bemüht euch um die Geistesgaben und dann geht er wieder in seinem ganz normalen Gedankengang in Kapitel 14 weiter und breitet die Ideen, die er so über die Gaben des Geistes hat, aus. Gut, warum? Man fragt sich natürlich, warum interessiert mich das heute Morgen? Das interessiert mich eigentlich nicht. Und eigentlich habe ich sogar Angst, darüber zu predigen. Weil dieser Text, ich halte den persönlich überhaupt nicht für einen Hochzeitstext. Ist überhaupt kein Hochzeitstext. Weil dieser Text, der fordert uns unglaublich heraus. Wenn wir ehrlich sind mit uns selbst, dann merken wir an diesem Text, und ich hoffe, dass wir das heute Morgen spüren können, dann sagt uns dieser Text, Liebe ist eine Geistesgabe natürlich, aber sie ist eine Geistesgabe, die wir nicht aus uns selbst heraus schaffen können. Garantiert nicht. Wir können einfach nicht lieben. Und wenn man bei den Korinthern jetzt ganz genau guckt und liest tatsächlich Kapitel 12 bis 14 aufmerksam, dann merkt man, dass Kapitel 13 eigentlich von Paulus so praktisch als wie so ein kleiner Exkurs gemacht, Höhepunkt der Geistesgaben, die Liebe. Dieses Kapitel 13 über die Theologie zu den Wirkungen des Geistes, da wird ganz deutlich, dass diese Gemeinde in Korinth, und das ist Paulus ein ganz großes Anliegen, denen die ganzen Geistesgaben einfach gegeben waren, die in Zungen reden konnten und alles eigentlich hatten und darüber Bescheid wussten, die waren erschreckend arm an der Liebe. Und deshalb, wenn Sie dann in Kapitel 14 weiterlesen, dann werden Sie im letzten Vers von Kapitel 14 lesen, dass er ganz am Ende da noch zu Ihnen sagt, nochmal, da kommen nochmal drauf zurück, das will ich jetzt heute nicht tun. Aber alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Das sagt er den Korinthern am Ende nochmal. Gut, natürlich spielen die Geistesgaben auch bei uns noch eine ganz wichtige Rolle und in den meisten Gemeinden strengen sich Leute nach Geistesgaben aus. Paulus verwendet meist, wenn er über Geistesgaben spricht, das griechische Wort Charisma, das kennen wir ja auch. Und er meint damit ein Geschenk, das uns ohne eine Vorbedingung oder Vorleistung einfach von Gott geschenkt wird. Wenn Paulus dieses Wort Charisma im Singular verwendet, das macht er meistens im Römerbrief, dann meint er damit insbesondere die Verkündigung vom Evangelium, Hauptinhalt des Evangeliums, zum Beispiel in Römer 6, 23, der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, und dafür verwendet Charisma, ist ewiges Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Wird aber, wie jetzt bei uns in unserem Korinther-Kapitel, das Wort Charisma im Plural verwendet, zum Beispiel Weisheit und Erkenntnisrede, Glaubenskraft, Heilungsgaben, Wunder, Fähigkeiten zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht, Zungenrede. So meint Paulus damit Gaben, die Christen durch den Heiligen Geist gegeben werden, um der Gemeinde zu dienen. Also zu bezeugen, dass und wie sich die Rechtfertigung in unserem Leben verwirklicht. Ich weiß nicht, ob das verstanden worden ist. Er gibt die Gaben, damit andere sehen können, ob sich wirklich das, was wir an Rechtfertigung erleben, dass unser Glaube an Gott sich in unserem Leben umsetzt. Also diese Gnadengaben dienen der christlichen Gemeinschaft selbst, um sie zu stärken und ihren Auftrag in der Welt wahrzunehmen. Dabei ist natürlich immer zu bedenken, dass die Abhängigkeit aller Gnadengaben von der einen Gnadengabe, die im Römerbrief angesprochen ist, der Rechtfertigung des Sünders, entscheidend ist. Alle Gaben sind dieser Gabe untergeordnet. Leider haben die korinthischen Christen egoistisch nach diesen Gaben und ihren Wirkungen gestrebt und darüber vergessen, das eigentliche Ziel, den Charakter Gottes durch die Gemeinde darzustellen, verfehlt. Bevor wir uns jetzt genauer in das Kapitel reinschauen, will ich noch mal ganz kurz diese Klammer kommentieren. In der Klammer in Kapitel 13, das hatte ich schon gesagt, 12, 31, 14, 1, da fängt Paulus in 12, 31 seinen Gedanken, seinen Exkurs damit an, dass er sagt, dass es einen unvergleichlich größeren und wichtigeren Weg gibt, den wir Christen zu gehen haben. Hier steht das Wort Weg. Das Wort Weg für Christen kommt in der Apostelgeschichte vor, das kommt überall in der Bibel, wird fürs Christsein allgemein das Wort Weg verwendet. Und sehr interessant, ich hatte das gelesen bei Hans Timme, der ist 2006 verstorbene Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen. Er hat geschrieben, das Kennzeichen aller Geistesgaben ist, dass sie unverfügbar sind. Die Besonderheit eines Weges besteht darin, dass er gegangen sein will und in eine bestimmte Richtung weist. So steht es um die Liebe. Und bei Ajit Fernando, dem Leiter von Jugend für Christus in Sri Lanka, habe ich in seinem Buch Reclaiming Love gelesen, implizit enthält die Beschreibung der Liebe als Weg die Idee, dass Liebe nicht als Mittel zum Ziel, sondern selbst ein Ziel ist. Okay. Liebe selbst ist ein Ziel. Und wenn Paulus in Kapitel 14,1 die Klammer abschließt mit dem Aufruf, der Liebe nachzustreben und der Liebe nachzujagen, so heißt es, er ist ganz im Einklang mit dem, was er im Römerbrief den Römern geschrieben hat, dass wir niemand etwas schuldig sein sollen, außer dass wir einander lieb haben. Er spricht dort davon, dass die Liebe des Gesetzes Erfüllung sei. Wir sind also alle Schuldnerin der Liebe. Und durch diese Klammer wird also ganz deutlich, dass die Liebe die allumfassende Gabe ist. Alle Gaben des Geistes müssen sich an ihr messen lassen. Reif ist ein Christ erst dann geworden, wenn er alle Gaben des Geistes besitzt, da werden wir gleich noch drüber reden, sondern dann, wenn die Geistesfrucht der Liebe, die zugleich Gnadengabe ist, in diesem Christenleben gelebt wird. Gut, und damit können wir einfach in den Text kurz einsteigen. Ich habe den Text in drei Teile dann gegliedert. Ohne Liebe sind alle anderen Gaben nichts. Verse 1 bis 3. Paulus selbst ruft an mehreren Stellen dazu auf, in der Liebe zu wandeln, den Glauben in der Liebe tätig sein zu lassen. Und wir wissen, Jesus selbst hat uns das Doppelgebot der Liebe gegeben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzer Herzen, von ganzer Seele und allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten als dich selbst. Also die Bedeutung der Liebe ist völlig, völlig klar. Eigentlich ohne diesen Text, den bräuchten wir gar nicht. Aber jetzt kommt Paulus hier eine ganz besondere Stelle, nämlich die erste wichtige Besonderheit der Geistesgabe der Liebe gegenüber allen anderen Gaben. Und der kommt hier, ohne Liebe sind alle anderen Gaben nichts. Wenn Sie sich prüfen und wenn ich heute Morgen fragen würde oder ich mich selbst frage, welche Gaben, die in Kapitel 12 besprochen werden, habe ich? Welche der Geistesgaben? Dann können Sie mich nicht jetzt gleich runterholen und sagen, dann soll der gar nicht mehr predigen, wenn ich jetzt sage, ich habe praktisch keinen. Ich kann nicht Zungen reden. Ich habe noch nie großartig geweissagt. Vielleicht verstehe ich ein ganz klein bisschen von der Bibel was. Vielleicht habe ich mir von ihm was sagen lassen. Eigentlich muss ich sagen, von diesen Geistesgaben, um die es da geht, Krankenheilung, ich konnte mich selbst nicht heilen und andere, ich weiß es nicht. Ich kann für jeden beten, aber ich kann niemanden heilen. Also diese Gaben in meinem Leben werden sie nicht sichtbar. Und ganz klar ist, das ist nicht schlimm. Überhaupt nicht schlimm. Das ist nicht an was wir gemessen werden. Aber es gibt eine Geistesgabe, Also es gibt natürlich Leute unter uns, die Ärzte, die können natürlich Leute heilen. Also freut mich natürlich. Aber es ist ganz klar, es gibt Gaben und die sind bestimmt auch unter uns. Ist mir völlig klar. Aber sie sind nicht entscheidend. Entscheidend ist aber eine Gabe und die verlangt die Bibel von jedem von uns. Und das ist die Liebe. Wir sollen ihr nachstreben. Das ist der erste ganz wichtige Punkt hier. Ohne Liebe ist nichts. Also nach Geistesgaben, nach Zungenreden oder irgendwas zu streben, ist toll. Wichtig ist aber, nach der Liebe zu streben. Das ist der erste große Unterschied zu den anderen Gaben. Und Paulus drückt das an einer anderen Stelle auch ganz super aus. Er listet nämlich in Galater 5, und das kennen die meisten von uns, listet er Geistesgaben auf und sagt, die Frucht, die der Geist wachsen lässt, dagegen ist. Und ich hoffe, Sie wissen, mit was diese Stelle anfängt. Da kommen ganz viele Sachen. Die fängt damit an, Liebe. Und danach kommt Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte und so weiter, Treue. Die Liebe steht an allererster Stelle, als erste Geistesgabe. Die ist Paulus extrem wichtig. Sie ist das wichtigste Kennzeichen der Christen. Und Johannes hat es auch ausgedrückt. Warum ist es so wichtig? Er hat uns geschrieben in Johannes 13, 35, dabei wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, sagt Jesus, so ihr Liebe. Und jetzt heißt es, Liebe untereinander habt. Also die Liebe unter uns Christen, die zeigt der Welt, dass wir die Jünger von Jesus sind. Und deshalb freue ich mich schon auf das Lied, das hoffentlich nach der Predigt dann gesungen wird, das Manfred Ziebald da gemacht hat, weil ihm das so ein wichtiges Anliegen geworden ist, dass er gesagt hat, um das geht es, dass die Liebe sichtbar wird für die anderen, dass die Liebe wirklich das Kennzeichen der Gemeinde, dass es die Liebe das Kennzeichen von uns ist, das Kennzeichen von uns ist. Und deshalb fällt es mir auch eigentlich schwer, über diesen Text zu predigen, weil ich mich selbst fragen muss, ist die Liebe Kennzeichen von mir? Und wenn Sie mal gucken, wie viele Predigten zum Thema 1. Korinther gibt, außerhalb von Hochzeiten, dann gibt es ganz wenige. Das ist ganz komisch. Das hat mich echt gewundert. Aber ich glaube, es liegt daran. Es ist nicht so einfach, über Liebe zu predigen, wenn man selbst keine Liebe hat. Und ich stehe in der Gefahr, über was zu predigen, das mir selbst fehlt. Wenn wir heute jetzt diesen weltweiten Gebetstag verfolgte Christen begehen, so bin ich erinnert worden, als ich das gelesen habe, dass dieser Tag heute ist, am 28.09., also vor nicht ganz 4 Wochen, gab es von Open Doors einen Bericht, den ich ganz kurz vorlesen will. Viele tausend Menschen sind aus Syrien in den Libanon geflohen und wohnen jetzt in provisorischen Zeltstätten. Unter ihnen sind auch Aisha und ihr Ehemann, die seit einiger Zeit regelmäßig Sonntagsgottesdienst in der Kirche besuchen. Open Doors-Mitarbeitern erzählten sie, wir dachten, dass dieser Zustand nicht länger als 6 Monate anhalten würde. Aber inzwischen sind es mehr als 3 Jahre, seit wir mit unseren Kindern unser Zuhause verlassen mussten. In Syrien haben wir niemals etwas von Jesus Christus gehört. Es ist, als ob wir in eine völlig neue Welt eintauchen. Für uns war es eine große Überraschung, dass die Kirche sich um uns Muslime kümmert. Wir haben die Liebe von Jesus so deutlich gesehen. Nun versuchen wir, unseren Kindern Jesus näher zu bringen und so weiter und hoffen, dass es alles gut weitergeht, dass sie Ausbildungsplätze finden und so weiter. Das ist genau das. Die Liebe ist sichtbar geworden dort. Und das ist das, die gelebte Nächstenliebe ist das, um was es Paulus hier geht. Und dieser qualitative Aspekt der Liebe, diese Überlegenheit der Liebe gegenüber allen anderen Gaben, macht Paulus in den ersten 3 Versen ganz deutlich. Dazu geht er zunächst noch einmal auf die anderen Geistesgaben ein, die in der Gemeinde in Korinth so besonders geschätzt worden sind. Dabei spricht Paulus an dieser Stelle nicht, wenn er jetzt hier sagt, also ich müsste vielleicht nochmal zurückblättern, damit Sie es nochmal lesen können, Wenn ich die Sprachen von Menschen und Engeln sprechen könnte und keine Liebe hätte, alles im Konjunktiv, und wenn ich weissagen könnte und wenn ich alles wüsste, er tut alles, wie wenn das alles Konjunktiv wäre, vielleicht hätte er es, genau wie wir, wie ich es machen muss, ich habe gesagt, ich kann es nicht. Der Unterschied von mir zu Paulus, der hier in der Ich-Form redet, der redet von sich selbst, der redet nicht von Ihnen und von mir, der redet von sich, Paulus konnte das alles. Wir können alles durchgehen, was er hier schreibt. Er hat zum Beispiel geschrieben, im Kapitel 14 schreibt er, ich danke meinem Gott, dass ich mehr mit Zungen rede als ihr alle. Und deshalb trotzdem fragt er, was würden sie mir nützen? Er hat es alles, er hat alle diese Geistesgaben, aber er merkt, sie nützen ihm nichts. Es ist für ihn ganz klar. Er fragt, was hätte ich davon, wenn ich in Menschen- und Engelzungen reden würde? Vielleicht meint er tatsächlich die Sprache der Engel, vielleicht meint er das ganz normale Zungenreden. Er fragt, was würde mir die prophetische Rede und alle Erkenntnis bringen? Beides Dinge, die in Korinth sehr hoch im Kurs standen. Und das sind ja auch hohe Gaben. Und dann fragt er weiter, und das hat mich wirklich betroffen gemacht, als ich den Vers gelesen habe, richtig und mit Verständnis. Er fragte weiter, was ihm das vollmächtige Wort, das das Gewissen trifft. Das ist nämlich die prophetische Rede. Der Einblick in die Geheimnisse Gottes und der Durchblick durch den Heilsplan und die Heilsgedanken Gottes und die rechte Folgerungen daraus zu ziehen, was das alles bringen würde, wenn er die Liebe nicht hätte. Und Paulus hat diesen Einblick gehabt. Das hat mich echt verwundert. Paulus hat gesagt, er sagt in Apostelgeschichte 20 zu den Ephesern, ich habe euch alles, was notwendig ist, über den Ratschluss Gottes zu wissen, habe ich euch erzählt. Ich habe kein i-Tüpfelchen fallen lassen. Aber es ist nichts. Wenn die Liebe nicht da wäre, dann wäre alles egal. Okay, Paulus sagt uns ganz deutlich, ohne Liebe würden mir diese Gaben nichts nützen, sie wären nichts wert. Trompetengeschmetter, Zimbelklang, Klänge, die damals in Korinth bei heidnischen Kultveranstaltungen für Dionysos, den griechischen Gott des Weines und der Fruchtbarkeit, und die für die große Göttermutter Kybele erschallten. Scharf formuliert heißt es also, ohne die Liebe wäre das Reden mit den Zungen oder einer Engelsprache wie Lärm in heidnischen Kultfesten. Und jetzt können wir auf die Idee kommen, an dieser Stelle zu argumentieren, naja klar, Paulus, du hast recht. Das wissen wir aber schon lange. Hätte ich uns gar nicht sagen brauchen. Wir wissen doch, dass ein Christentum, das nur redet, nichts wert ist, nicht Theorie. Wir brauchen das Christentum der Tat. Wir wissen das. Glaube ohne Werke, schreibt uns Jakobus, ist tot. Geht es jetzt also um die Werke? Und dann sagt Paulus hier, nein, nein, das ist es nicht. Auch wenn ich alles verkaufen würde, meine Habe gebe, ich gebe alles den Armen, ich mache alles für die, und selbst wenn ich meinen Leib brennen ließe, es wäre nichts nütze, wenn die Liebe fehlen würde. Und jetzt denken wir, wenn Paulus sagt, selbst wenn er den Leib brennen lassen würde, auch das hat Paulus am Ende getan. Paulus ist Märtyrer geworden, wir wissen das alle. Er hat seinen Leib geopfert. Aber er hat nicht nur seinen Leib geopfert, wie wir heute von irgendwelchen Attentaten hören, Selbstmordattentaten vielleicht auch, sondern er hat es in Liebe getan. Dort, wo Selbstmordattentate mit Hass verbunden sind, würde Paulus sagen, ja, Paulus, du hast recht. Okay? Aus christlicher Sicht wird damit jede Tat, auch jede gute Tat oder soziale Tat, die ohne Liebe getan ist, ad absurdum geführt. Natürlich, und das möchte ich jetzt nicht tun, Paulus entwertet die anderen Gaben damit nicht, aber Grund und Maß der Vollkommenheit sind sie nicht. Gut, und damit kommen wir zum Mittelteil hier. Und das ist, wie sieht Liebe aus? Ich lese einfach nochmal vor. Liebe hat Geduld, Liebe ist gütig, sie kennt keinen Neid, sie macht sich nicht wichtig, bläht sich nicht auf, sie ist nicht taktlos und sucht sich nicht selbst, sie lässt sich nicht reizen und sie trägt Böses nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, glaubt, hofft immer, sie hält allem stand. Ganz wichtig ist jetzt, wenn wir hier in ganz vielen Adjektiven und Verben eine Beschreibung der Liebe bekommen, dass Liebe kein abstrakter Begriff ist. Liebe braucht immer ein Gegenüber. Ohne Gegenüber macht Liebe keinen Sinn. Also die frisch verheiratet sind, wissen das, ich weiß das und so weiter. Liebe so einfach macht keinen Sinn. Entweder liebe ich einen Menschen, ich liebe Gott, ich liebe eine Sache oder ich liebe eine Tat oder ich liebe eine Idee oder einen Gedanken oder irgendwas. Aber Liebe einfach so gibt's nicht. Trotzdem wird hier gesprochen von Liebe ganz allgemein. Bitte denken Sie immer dran, wenn hier von Liebe gesprochen ist, dann geht es darum, dass die Liebe einen Bezug hat. Liebe hat ein Gegenüber und sie braucht ein Gegenüber. Und wenn dieses Gegenüber da ist, dann will Liebe gegenüber dem anderen oder dem Gegenüber gelebt, getan und praktiziert werden. Und zwar nicht in Gedanken, sondern im alltäglichen Leben. Und da wissen wir, das ist schwer. Das ist genau der Punkt. Also 1. Korinther 13, und das habe ich bei von Kurt Heimbucher gefunden, 1. Korinther 13 gehört nicht in eine Feierstunde, hat er geschrieben, sondern dieses Kapitel mit all seinen Aussagen, besonders den Versen 4 bis 7, gehört auf unseren Alltagstisch. In unserem Alltag, wo wir auch mit schwierigen Menschen zu tun haben, ruft uns dieses Kapitel zu einem gehorsamen Tun. Gut, die große Frage ist natürlich, sind wir durch dieses gehorsame Tun überfordert oder werden wir automatisch daran scheitern? Und müssen wir uns nicht andauernd eingestehen, wenn wir am Abend eines Tages Bilanz ziehen, dass wir gerade in diesem Punkt, wo es um Liebe geht, versagt haben, dass wir Menschen enttäuschten. Und da habe ich so ein klein bisschen Trost gefunden bei einem Text von Karl Barth. Karl Barth hat geschrieben, dass man in diesem Kapitel überall, aber insbesondere in den Versen von 3-7, überall dort, wo Liebe steht, und jetzt müsste ich wieder zurückblenden, will ich aber jetzt nicht tun, also Liebe hat Geduld, Liebe ist gütig und so weiter, anstelle von Liebe den Namen Jesus einsetzen soll. Jesus hat Geduld, Jesus ist gütig, Jesus kennt keinen Neid, Jesus macht sich nicht wichtig, Jesus bläht sich nicht auf, Jesus ist nicht taktlos, Jesus sucht nicht sich selbst. Jesus lässt sich nicht reizen, und Jesus trägt Böses nicht nach. Jesus freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Jesus freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Jesus erträgt alles. Jesus glaubt und hofft immer. Jesus hält allem stand. Und jetzt verstehen Sie, was es ist. Jesus, unser Vorbild, ist die Liebe in Person. Da versteht man, was die Person Jesu ist. Das ist mir ganz klar. Die Herausforderung natürlich ist, dass es jetzt nicht darum geht, den Namen Jesus hier einzusetzen, sondern jetzt kann sich ja jeder denken, um was es geht, was das Ziel wäre in unserem Leben, dass wir unseren Namen einsetzen können und diese lesen können. Gut, ich will nur zwei Dinge ansprechen von diesen vielen Punkten, die es da gibt und da zwei kleine Geschichtchen erzählen. Liebe ist langmütig. Liebe hat einen langen Atem, sie hat Geduld gegenüber anderen. Wiederholt hat man darauf hingewiesen, dass Abraham Lincoln, dem ermordeten Präsidenten der Vereinigten Staaten, ein Mensch mit besonderer Verachtung begegnet ist, nämlich Herr Stanton, der ihn einen gemeinen, verschlagenen Hanswurst nannte, ihm den Spitznamen Urgorilla gab und dem damaligen Forschungsreisenden, der durch die USA gereist ist, gesagt hat, er wäre ein Tor, dass er halb Afrika auf der Jagd nach einem einzufangenden Gorilla durchstreife, während er doch bloß nach Springfield zu gehen brauche, wo Präsident Lincoln zu jener Zeit lebte. Lincoln selbst hat sich zu diesen Vorwürfen nie geäußert. Er hat sogar Stanton zu seinem Kriegsminister gemacht, weil er aus seiner Sicht offensichtlich der beste Mann für diesen Posten war und hat ihn stets mit Zuvorkommenheit behandelt. Und die Jahre gingen ins Land und dann kam der eine Tag, wo am Abend Booth Lincoln im Theater erschossen hat. Und dann standen die ganzen Regierungsmitglieder an dem Sarg, auf dem sie den Präsidenten aufgebahrt hatten. Und darunter natürlich auch Stanton. Und als Stanton vor dem Sarg steht von Lincoln, hat er begonnen zu weinen und hat laut vor allen anderen gesagt, dort liegt der größte Staatsmann, den es je gegeben hat. Also Lincoln hat offensichtlich mit seinem Verhalten Stanton im Prinzip besiegt und verändert. Ich habe dann noch eine kleine Geschichte zu dem, die Liebe bläht sich nicht auf, damit, ich will es einfach an konkreten Beispielen klar machen. Liebe sucht nicht das Ihre. Natürlich gehört es zum Wesen der Liebe, dass sie befreit ist vom Ich und hingewandt zum Du, dem Nächsten. Und dazu habe ich eine schöne Geschichte gefunden bei wieder Ajit Fernando. Er hat in seinem Buch Reclaiming Love eine Geschichte von Samuel Chadwick, dem großen englischen Methodistprediger, aufgeschrieben. Als junger Theologe wurde Chadwick eingeladen, zusammen mit G. Campbell Morgan, einem sehr bekannten englischen Prediger, den er selbst für einen der besten Prediger in englischer Sprache hielt, eingeladen, gemeinsam eine Konferenz zu veranstalten und zu predigen. Sie sollten sich in zwei Predigen pro Tag abwechseln. Am ersten Morgen predigte Chadwick zu einer riesen Anzahl von Leuten und dann hinterher predigte eben nach ihm Campbell und am anderen Morgen haben sie eben gewechselt. Zuerst hat Campbell gepredigt und dann er. Aber bereits beim zweiten Tag war der Saal bei Campbell besten gefüllt und als er zu predigen begann, verließen viele den Saal. Und das hat sich am nächsten Tag wiederholt, wieder kamen nur wenige zu seiner Predigt und wieder sehr viel mehr zu Campbell. Und nach der Predigt ging Chadwick in sein Zimmer und betete, das ist nicht fair, Gott. Und danach war es ihm, als ob Gott ihn fragen würde, Bist du traurig, Chadwick? Also es schreibt Chadwick selbst. Bist du traurig, Chadwick, dass wir einen wie Morgan Campbell in unserem Team haben? Und Chadwick dachte einen Augenblick nach und sagte, nein, Gott, aber es tut trotzdem weh. Und danach fühlte er, wie Gott ihn nochmal fragte, schlägst du jetzt vor, dass ich aufhöre, die Predigt von Morgan Campbell zu segnen? Und danach erkannte, schreibt Chadwick, dass er seine Dummheit, eigene Dummheit und seinen Neid erkannte und betete, vergib mir meine Haltung, Gott. Nein, ich bin nicht traurig, dass wir jemanden wie Morgan Campbell in unserem Team haben und will keinesfalls, dass du aufhörst, ihn zu segnen. Und nachdem er dieses gesagt hatte, schreibt Chadwick, danach hat er jeden Tag gespannt die Vorträge von Morgan Campbell angehört und war ab diesem Tag extrem dankbar, jemand wie den Campbell in seinem Team zu haben. Also fragen wir uns, wenn wir Gaben von anderen sehen, irgendwo, wo bei uns der Neid ausflammt, fragen wir uns, Gott, willst du wirklich so jemand aus dem Team tun? Oder fragen wir uns selbst, soll Gott den aus seinem Team holen? Gut, dann gibt's ja noch viele weitere Sachen. Liebe lässt sich nicht erbittern. Liebe freut sich nicht der Ungerechtigkeit. Sie freut sich an der Wahrheit. Das ist alles ganz toll. Was mir noch wichtig ist, und das hat Schlatter die vier großen Panthers, also das Alles genannt. Und die vier großen Alles sind, die Liebe erträgt alles, die glaubt alles, die hofft alles und sie hält allem stand. Und ich habe schon so angeordnet, erträgt alles, hält allem stand, glaubt alles und hofft alles. Das nennt man eben Chiasmus und das ist einfach eine Parallele von ähnlichen Sätzen mit ähnlichem Inhalt, also erträgt alles und hält allem stand und glaubt alles und hofft alles, die eben versetzt angeordnet sind. Und diese vier Dinge sind wichtig. Also das verträgt alles, könnte man auch übersetzen mit alles hält die Liebe aus. Es kann um Durchhaltevermögen oder Ausdauer gehen, genauso wie bei die Liebe duldet alles. Die Liebe hält allem stand, heißt in unserem Verständnis häufig etwas sehr Passives. Wir verstehen darunter, wenn das Trommelfeuer des Lebens über uns kommt, dann Kopf bücken, Deckung gehen, Gefahr vorübergehen lassen. Okay? Aber, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, der mir sehr wichtig ist, dulden im Neuen Testament, ertragen ist etwas Aktives. Es bedeutet nämlich, es nimmt einer die Dinge, die kommen und unausweichlich sind, auf und überwindet und verwandelt sie. Und wenn Sie mir das nicht glauben, dann müssen Sie einfach das Beispiel von Jesus durchgehen oder von Paulus. Ganz wichtig und da gibt es auch wieder eine ganz tolle Geschichte dazu. Schottischer Prediger und Liederdichter George Matheson, von dem erzählt Barclay in seinem Kommentar zu 1. Korinther 13, dass er bereits in seiner Jugend erblindet und dann auch in der Liebe enttäuscht wurde. In einem seiner aufgeschriebenen Gebete schrieb er, er wolle sich in Gottes Willen schicken. Okay, würden wir auch tun, oder? Oder denken. Nicht stumm entsagend, sondern mit heiliger Freude, nicht nur ohne Groll, sondern lobpreisend. Und darum hat er auch gebetet. Warum lobpreisend? Die Liebe vermag alles zu ertragen, nicht im passiven Verzicht, sondern aktiv, weil sie gewiss ist, dass Gott selbst die Liebe ist und dass die Hand des göttlichen Vaters seinem Kind nie ohne Grund Schmerzen zufügt und nie ohne Grund Schuld an seinen Tränen sein wird. Das ist mir ganz wichtig. Und was mir eingefallen ist, als ich das gelesen habe von ihm, ist mir eingefallen, C.S. Lewis hat geschrieben in seinem Buch, was man Liebe nennt, es gibt eine Methode, uns von der maßlosen Liebe zu den Mitmenschen zu schützen, die ich von allem Anfang an verwerfen muss. Ich tue es mit Zittern und Zagen, denn ich bin ihr in den Schriften des großen Heiligen und Denkers begegnet, dem ich Unschätzbares verdanke. In Worten, die einem heute noch Tränen in die Augen treiben können, beschreibt der heilige Augustinus die Trostlosigkeit, in die ihn der Tod seines Freundes Nebridius gestürzt hat. Dann zieht er daraus eine Moral. Und das haben viele gezogen. Vielleicht auch der Matheson, als er in seiner Liebe enttäuscht wurde. Das kommt davon, sagt Augustinus, wenn man das Herz an etwas anderes hängt als Gott. Alle Menschen sind vergänglich. Hänge also dein Glück nicht an etwas, was du verlieren kannst. wenn Liebe ein Segen und nicht eine Qual sein soll, muss sie sich an den einzigen Geliebten halten, der nie vergehen wird, Jesus Christus. Hört sich extrem fromm an. Okay, hat Augustinus geschrieben. Deshalb sagt C.S. Lewis, er tut's mit Zittern und Zagen, dazu was dagegen zu sagen. Das ist höchst vernünftig, sagt C.S. Lewis. Bewahre deine Vorräte nicht in einem undichten Gefäß auf. Steck nicht so viel Geld in dein Haus, dass man dir kündigen kann. Aber von allen Argumenten gegen die Liebe macht meiner Natur keinen stärkeren Eindruck als aufgepasst. Daran könntest du zu leiden haben. Allerdings nur meiner Natur, schreibt C.S. Lewis, meinem Temperament, nicht meinem Gewissen. Wenn ich jenem Impuls gehorche, der mir zu mir sagt, nicht zu lieben, dann scheine ich 1000 Meilen von Christus entfernt. Es gibt keinen Ausweg nach der Manier des Augustinus. Es gibt keine sichere Anlage. Lieben heißt immer verletzlich zu sein. Liebe irgendetwas und es wird dir bestimmt zu Herzen gehen oder vielleicht sogar das Herz brechen. Wenn du ganz sicher sein willst, dass deinem Herzen nichts zustößt, dann darfst du es nie verschenken, nicht einmal an ein Tier. Die Alternative zum Leiden oder wenigstens zum Wagnis des Leidens ist die Verdammung. Es gibt nur einen Ort aus dem Himmel, wo wir vor allen Gefahren und Wirrungen der Liebe vollkommen sicher sind, die Hölle. Soweit C.S. Lewis. Und jetzt will ich noch ganz kurz was dazu sagen. Die Liebe glaubt alles und die Liebe hofft alles. Die Liebe hofft für andere und die Liebe glaubt für andere. Und da gibt's auch eine kleine Geschichte, die das sehr schön illustriert. Wir sprechen oft von hoffnungslosen Fällen. Und wir sprechen damit so, als ob wir genau wüssten, was mit dem anderen los ist. Dabei wissen wir häufig gar nicht, was Gott mit dem anderen noch vorhat. Und von dem großen Erfinder, den ich selbst sehr verehre, Thomas Alva Edison, wird erzählt, dass er nicht nur die Glühbirne, den Phonographen, Telefon erfunden hat. Er hat in seinem Leben 1093 Patente eingereicht zum Beispiel und so weiter. Und von ihm wird erzählt, er war von Kind auf schwerhörig. Und als er mit seinen Eltern 1854 nach Michigan zog und dort zur Schule ging, bekam er nach 12 Wochen einen Brief mit nach Hause an seine Eltern. Und nichts Gutes ahnend gibt er den Brief seiner Mutter und fragt seine Mutter natürlich, was steht in dem Brief? Und die Mutter musste fast weinen, hat ihm aber den Brief vorgelesen. Ihr Sohn Thomas ist ein Genie. Diese Schule ist zu klein für ihn und hat nicht genug gute Lehrer, um ihn zu unterrichten. Bitte unterrichten Sie ihn selbst. 1871 starb Edisons Mutter. Er selbst war inzwischen berühmter Erfinder in den USA geworden, bereits Erfinder des Jahrhunderts. Und als er den Nachlass seiner Mutter durchging, fand er einen Brief in der Ecke einer Schublade in ihrem Schreibtisch. Und sofort wird ihm klar, das ist der Brief, damals von der Schule. Und Edison nahm diesen Brief und machte ihn auf und auf dem Brief war zu lesen, Ihr Sohn Thomas ist geistig behindert. Er kann nicht mehr an unserer Schule teilnehmen. Unterrichten Sie ihn zu Hause. Edison weinte über Stunden und schrieb in sein Tagebuch, Thomas Alva Edison war ein geistig verwirrtes Kind, das durch seine heldenhafte Mutter zu einem Genie wurde. Also die Geschichte von Edison macht uns klar, was es bedeutet, an einen anderen und für einen anderen zu glauben und zu hoffen. Okay, und jetzt sind wir fast am Ende auch mit meiner Predigt. Ich habe sowieso schon überzogen, aber das will ich jetzt trotzdem noch sagen. Jetzt sind wir in Vers 8, nach diesen kleinen Geschichtchen. Und da steht eine Sache, die ist ganz wichtig. Die Liebe wird niemals aufhören. Dann geht's weiter, prophetische Eingebungen werden aufhören, Sprachenrede wird verstummen, die Gabe der Erkenntnis wird es nicht mehr geben. Aber die Liebe wird niemals aufhören. Und da habe ich bei Karl Heim einen ganz tollen Satz gefunden. Weil er sagt auch, man soll Karl Barth folgend Liebe einsetzen, also das Liebe anstatt Jesus einsetzen anstelle von Liebe. Und Karl Barth schreibt, so war Jesus, so ist Jesus bis heute und so wird Jesus in Zukunft sein. Jesus und die Liebe gehen niemals unter, sie werden niemals fallen. Die Agape-Liebe, von der 1. Korinther 13 spricht, ist unvergänglich. Und in der neuen Welt wird die Gemeinschaft zwischen der erlösten Gemeinde und Gott und den Erlösten bestimmt sein von dieser reinen und vollkommenen Liebe. Wenn alles vorläufig ist, und darüber will ich jetzt nicht mehr reden, unser Wissen, Stückwerk, unser Erkennen, Stückwerk, dann können wir uns sicher sein, wie Paulus auch sicher war, dass drei Dinge nicht vergehen werden. Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei werden bestehen bleiben. Die größte, sagt Paulus, ist die Liebe. Paulus spricht von den drei bleibenden Gaben, die Gott uns geschenkt hat. Und ebenfalls Karl Heim, bei ihm habe ich gefunden, der Glaube, den er hier meint, ist der Rechtfertigungsglaube, der sich festhält am Kreuz des Heilandes. Die Hoffnung ist die lebendige Hoffnung, von der Petrus spricht, der uns wiedergeboren hat, seiner lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi, die sich gründet auf die Auferstehung Jesu von den Toten. Und jetzt kommt die wichtige Sache, die Liebe ist die Darstellung des Christenlebens, die Verhaltensweise eines Christens in Kraft des Heiligen Geistes mitten in dieser Welt. Alle Gaben, von denen Paulus sonst spricht, haben fragmentarischen Charakter, bruchstückhaft, werden weggehen. Aber Glaube, Hoffnung, Liebe werden ihren Inhalt nie verändern müssen. Amen. Dann möchte ich noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns dein Wort geschenkt hast. Vater, ich danke dir auch, dass du uns Paulus geschenkt hast. Vater, dass du uns die Reformatoren geschenkt hast, die uns einfach klar gemacht haben und gezeigt haben, wer du bist, dass du die Liebe in Person warst. Und ich danke dir, dass wir dich kennen können und deine Liebe erfahren haben. Vater, ich danke dir auch, dass du in so viele Menschen auf dieser Erde deine Liebe hineingelegt hast, dass so viele Menschen auch mir deine Liebe weitergegeben haben. Vater, dass wir erfahren können, wie gut du zu uns bist, auch durch andere. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du uns segnest und dass du an uns diese Liebe sichtbar machst. Schenk uns wirklich deine Gabe der Liebe. Amen.